Kifi, der Gruselfilm-Podcast für Eltern und andere Untote.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und ja, hatten wir bei der letzten Folge gesagt, jetzt schaffen wir es wieder öfter, wo der Umzugsstress vorbei. Aber das war recht gelogen wohl. Aber den Halloween-Monat Oktober konnten wir uns nicht entgehen lassen. Ist im Moment gerade trotzdem immer noch viel los, sorry. Wir versuchen es so oft wir können, aber ich glaube, regelmäßig wird das in nächster Zeit nichts.
Nee, glaube ich auch nicht. Dafür stecken wir unter einer Decke. wir sitzen gerade wie die Vollhorste hier, mit so einer Decke über unseren Köpfen. Und wir können uns nicht mal angucken beim Podcast. Ich weiß nicht, wie mir das gefällt.
Unsere neue Wohnung ist sehr hallig, deswegen sitzen wir jetzt zusammen unter einer Wolldecke, um zumindest ein bisschen bessere Soundqualität zu machen.
Ach so, richtig Luxusprobleme, weil wir haben zu hohe Decken. ja, in unserem kleinen Palast, was soll man da machen?
Ja, naja.
Und weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben, hat Herr Gerald auch ganz vergessen, wie wir immer anfangen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Gerald, erzähl uns noch mal, was machen wir denn heute?
Weil wir den Halloween-Monat Oktober haben, wo wir ja normalerweise versuchen, eigentlich immer 4 Filme. Das wird dieses Jahr nichts, aber vielleicht schaffen wir ja noch eine zweite Folge. Deswegen wollen wir aber diesmal heute eine Serie, die aber so wenig Folgen hat, dass man sie auch wie einen Film gucken kann, vorstellen, die wir schon lange machen wollten, nämlich Hinter der Gartenmauer oder Over the Garden Wall im Original von, ich weiß gar nicht, wie der Patrick McHale heißt, der Regisseur. Ein früherer Adventure Time-Miterschaffer, der danach diese Miniserie für Cartoon Network gemacht hat, die ziemlich gut ist. Und weil man die im Moment gerade, die ist auf Deutsch immer sehr schwer zu kriegen, aber im Moment gerade kann man die ganz offiziell auf dem YouTube-Kanal von Cartoon Network Deutschland komplett gucken auf Deutsch. Sowohl in einzelnen Folgen als auch in einem Video alle am Stück, was wir gerade gemacht haben. Und ich habe die jetzt gerade das erste Mal auch auf Deutsch gesehen. Die Synchro ist sogar ganz gut.
Voll. Haben sie irgendwelche guten Leute? Ich habe ein paar Stimmen kamen mir bekannt vor. Aber da sind auf jeden Fall gute Leute dabei und sehr gut gecastet für die Rollen jeweils. Und das wurde hochgeladen letztes Halloween. Also wahrscheinlich haben die das als kleines Halloween-Geschenk letztes Jahr rausgehauen.
Ja, hoffentlich bleibt es noch länger als dieses Halloween.
Und wenn nicht, dann schnell jetzt noch vor Halloween verspeisen das Ganze, weil es sonst schwierig ist, das zu gucken. Und das ist wirklich eine so gute Serie. Also wahnsinnig gut.
In Deutschland gibt es auch gar keine DVD oder so. Da kann man es nur, glaube ich, bei YouTube die einzelnen Folgen kaufen. Und die kosten 2,50 für eine 10-minütige Folge, finde ich auch relativ happig.
Ja, voll. Vor allem sind das 10 Folgen.
Ich glaube, man kann auch die ganze Staffel kaufen. Die kostet auch 18 Euro, meine ich. Also, ja.
Schon.
Und dafür, dass das nicht mal 2 Stunden sind.
Und dann hat man die ja auch nicht auf Dauer, oder?
Doch, wenn man die, ich weiß nicht, wie das ist
manchmal. Ich kenne das auch nicht.
Man kauft die dann schon. Eigentlich hat man es theoretisch für immer, aber manchmal löschen die ja auch ganz Sachen aus dem Portfolio. Ich weiß gar nicht genau. Naja, jetzt noch gucken. Weil ich glaube, es gibt auch sonst eigentlich nicht wirklich eine DVD, die man noch bekommen könnte. Auch nicht in den USA oder England.
Du hast ja selbst gesagt, es wird jetzt bald 10 Jahre alt genau. Und du hoffst so ein bisschen dann nochmal auf eine DVD.
Ja, es ist von 2014 die Serie.
Mhm. Na, dann hoffen wir alle mal zusammen. Aber eine deutsche Synchro wird da wahrscheinlich trotzdem nicht mit drauf sein.
Mal gucken.
Ich weiß gar nicht, ob wir diesmal die ganze Geschichte erzählen. Vielleicht umreißen wir es nur grob. Ich überlasse das aber dir, weil du da der Meister drin bist.
Also in Hinter der Gartenmauer geht es grundsätzlich um 2 Brüder, Wirt und Greg, die sich offensichtlich in einem dunklen Wald verirrt haben. Und die haben so ein bisschen komische Sachen an. Und das ist, die begegnen so verschiedenen, wie würde man sagen, Märchen-Klischees, Märchen-Tropes in jeder Folge, die sich aber dann in der Regel sehr anders auflösen, als wir denken. Also sie begegnen alten, verlassenen Mühlen, komischen, dunklen Monstern, Hexenhäusern, sprechenden Kürbismenschen, die sich gruselig gebaren, sprechenden Tiere, nicht mal sprechen, einfach nur anthropomorphe Tiere, die in eine Schule gehen.
Verrückte alte Menschen, die in riesigen Anwesen wohnen, ein Dampfer voller Frösche, eine Menschenfresserin,
genau, all das sowas. Alles immer, es sind 10 Folgen, die jeweils 11 Minuten lang sind. Es wird auch immer, jede Folge ist in sich geschlossen, aber es gibt trotzdem eine insgesamt eine durchgehende Storyline.
Mhm. Möchtest du noch mehr zum Inhalt sagen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube, wenn wir später über einzelne Momente reden können, aber ansonsten, nee, die haben sich halt im Wald verirrt und wollen wieder nach Hause. Ja. Und das gestaltet sich als schwieriger, als es ist.
Ich finde, wenn man
Als es wirkt,
mal. Ja. Ich finde, wenn man den Anfang der Serie sieht und man hat sie schon mal geschaut, dann merkt man, dass der sowohl tonal als auch inhaltlich schon sehr früh gesetzt wird, was da kommt. Also wir sehen als allererstes das Intro. Da sitzt ein Frosch am Piano und singt ein Lied. Und dabei werden dann so verschiedene Bilder aus der Serie eingeblendet. Zum Teil auch gar nicht, glaube ich, aus der Serie, sondern so doch, wahrscheinlich. Doch,
die kommen alle vor.
Dann wird gesagt, es geht um alte Erzählungen aus unserer Geschichte. Und dann sehen wir zum Beispiel ein Mädchen in Outfit, wie es die Bronte-Schwestern anhätten, so Vintage-Sachen, so eine Halloween-Katze zum Beispiel. Alles so, sieht so aus, als wenn das so aus dem 19. Jahrhundert käme, so Mississippi-Dampfer und so weiter und so fort. Und ziemlich genau am Anfang wird dann auch mit den Kindern gesprochen und wird gesagt, ihr seid zwei Kinder, die sich verlaufen haben, aber ihr seid verlorener, als ihr denkt. Und ich finde, diese beiden Elemente machen schon ganz viel, also sagen schon ganz viel über die Serie aus. Es ist nämlich einmal der Stil und das, was erzählt wird, inhaltlich auf der Ebene, dass es so extra versucht, irgendwie amerikanisch-folklorisch zu sein und also 19. Jahrhundert und so weiter und so fort und so ein bisschen so ein Vintage-Feeling und so ein Märchen-Feeling. Ja.
Ich finde, es ist, also ist klar, es ist auch amerikanische Folklore drin, aber es hat auch total viel von Grimms Märchen, ja, finde ich so, also so europäische Märchenarten. Und mir fällt es gerade auf, weil wir jetzt die ganze Zeit so reden, und es wird auch relativ klar aus unserer Erzählung. Wir haben noch gar nicht erwähnt, die Serie ist natürlich animiert.
Ach so, ja, ja, genau.
Das sollte man vielleicht einmal so deutlich gesagt
haben. Und damit lässt es sich zum Beispiel auch relativ einfach noch herstellen, diese Ästhetik. Und auf der anderen Seite, die Story, die da kommt, mit dem, ihr seid verlorener, als ihr denkt, weil es ist am Ende es sind 10-Minuten-Folgen, aber es hat eine überbordene Story und die Story ist erstmal natürlich, zwei Kinder sind verloren und wollen wieder nach Hause, aber es ist ein bisschen mehr als das halt. Und das wird alles schon direkt am Anfang so gesetzt. Und das zeigt auch, dass die sehr bekannt ist dafür, die Serie, dass die einfach extrem gut erzählt. Also die ist eine so gut erzählte Serie, das ist krass.
Ja, was sie ja total viel machen ist, man hat, wenn man die ersten drei Folgen guckt, hat man das Gefühl, das sind jetzt immer 10-minütige Episoden, die sind in sich geschlossen, die sind etwas losgelöst, teilweise etwas, wie würde man sagen, etwas random halt erzählt. Mhm. Also, aber irgendwann merkt man, nee, Elemente tauchen immer wieder auf. Das ist gar nicht so zufällig, wie es wirkt. Das hat hier schon seinen Grund.
Und es entspinnt sich immer mehr und es macht so viel Spaß, mitzubekommen, wie gut das geschrieben ist.
Genau, es bezieht sich dann nämlich in der 9. Folge doch nochmal auf die erste.
Genau. Und nicht nur das, man hat auch dieses, es geht halt um Märchen. Und Märchen sind ja etwas, was man macht, indem man erzählt. Und es wird dann auch nochmal über das Erzählen, ja, das wird alles mit eingewoben. Also auch, wie wir Märchen in unsere Traditionen mit eingenommen werden und wie du schon sagst, sich die aber gegebenenfalls einfach anders wieder auflösen. Und wenn, ich glaube, die macht sowohl Spaß, als Kinder zu gucken, wenn man nicht so viel Ahnung hat und das nicht kennt, weil dann guckt man das einfach als ein Märchen. Und als Erwachsener denkt man sich, ja gut, jetzt gucke ich hier so eine, ja gut, das kenne ich ja alles hier. Das ist ja der typische Märchenkram, den ich so kenne. Und dann werde ich immer wieder aufs Glatteis geführt und es ist immer wieder anders. Und nach der 3., 4. Folge denkt man, ja, jetzt weiß ich ja, wie die mich aufs Glatteis führen. Und dann ziehen die einen schon wieder von hinten sozusagen mit einem neuen Erzählschrank den Boden unter den Füßen weg. Und das ist wirklich einfach wahnsinnig gut geschrieben. Ich muss das sofort so loswerden, wenn ich so krass überzeugt bin von dieser Serie. Ich finde das so gut.
Was ich da auch noch interessant dran finde, dass du gerade sagst, man hat das Gefühl, das alles schon zu kennen. Und ich finde auch, man hat das Gefühl, das alles so vom Artstyle her zu kennen, von der Gestaltung her. Ja. Aber ganz viel kennt man dann so gar nicht. Es ist halt einfach nur, keine Ahnung, die Folgen unterscheiden sich teilweise auch so von der Stilistik her. Nicht im Ganzen, aber so, also so in den Feinheiten. Manche sehen dann halt auch aus wie alte Disney-Cartoons. Aber diese Sachen, Disney nie gemacht. Die eine Folge, die im Prinzip komplett ein Traum von dem kleinen Bruder ist, die ist ja, wie ich nenne das immer gerne, LSD-Disney. Wie ja, diese Traumsequenzen aus Pinocchio oder Dumbo zum Beispiel, die so fast ein bisschen albtraumhaft sind.
Ja, mich hat das auch viel erinnert an diese frühen Disney, so Mickey on a Boat.
Ja, genau. Oder halt diese Merry Melody-Cartoons.
Genau, richtig. So wie das eine Computerspiel jetzt aussieht.
Cuphead.
Genau, so ein bisschen ja. So in die Richtung. Ja, und die nehmen nämlich genau solche Sachen, ne? Also wie Disney in den 20ern gezeichnet hat oder wie viele Figuren bei Cartoon Network aussehen. Und dann aber gleichzeitig sowas wie ein Ölgemälde aussehen würde aus dem 19. Jahrhundert oder wie eine Zeichnung in einem europäischen Grimm-Buch vor den 60ern ausgesehen hat mit so Aquarelltönen. Und all das morphen die halt zusammen zu dieser Serie.
Ja.
Und auch aus ganz anderen, die nehmen auch aus ganz anderen Bereichen Inspiration. Also da gibt es zum Beispiel eine Figur, die sieht halt original aus wie die Baba Yaga, sondern sie heißt ja, wie heißt denn nochmal die Hexe von Shiros Reise, nee, Ubaba, genau.
Doch. Ich verwechsel immer den Namen von der Hexe aus den frühen Dragon Ball Folgen und der Hexe aus Chihiros Reise ins Zauberland, weil die sind sehr ähnlich.
Ubaba
heißt Ubaba.
Sie. Genau, habe ich mir extra
rausgeschrieben. Baba ist die aus Dragon Ball. Guck. Also,
ah, guck.
Aber Baba scheint ja auch irgendwas mit Hexe zu sein, wenn die Baba Yaga eben auch eine Hexe ist.
Das heißt, die nehmen so ganz viele Stilelemente und bringen die zu. Ich habe irgendwo quasi, habe ich einen Hieronymus Bosch rauserkannt, weil da so
mit dem Fisch,
ein.
Ja, genau, angelt, ne?
Fisch sitzt im Boot
hat
und
mich auch an Bosch
raus,
erinnert.
Ne? Und das machen die auf der Erzählebene aber auch. Also dann nehmen die zum Beispiel, wie man denkt, dass ein Märchen wäre, oder so bestimmte Märchenfiguren und setzen die aber neu zusammen. Zu neuen Märchen oder zu neuen, dass sie einen neuen Charakter bilden oder anders sind, als man gedacht hat und so weiter und so fort. Also man denkt immer so, ach so, ja, das ist ja das Märchen von so und so. Und dann merkt man so, ja, Moment, aber nee, irgendwie nicht.
Um ein Beispiel mit der ersten Folge zum Beispiel zu bringen, da ist ja ein Förster, der wirkt so ein bisschen, naja, fast gruselig. Der die aufnimmt, der denen sagt, lasst die Flamme nicht ausgehen, dann passiert euch hier nichts, das Biest kann euch da nichts tun. Und der ist denen suspekt. Und jetzt würde man denken, naja, das, was man nicht erwartet, den Trope umgedreht ist, der Förster, nö, eigentlich ist der gut, aber man kann ihm nicht ganz vertrauen. Aber das Umgedrehte, nein, der ist in echt doch böse. Und hier finden die noch mal was anderes. Das ist dann noch ganz anders als
genau,
das.
Ja. Also es ist wirklich so, der Förster ist bestimmt das Biest. Nee, ist er nicht. Okay, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Dann ist es so, dass der Förster bestimmt dann doch nett ist. Nein, auch nicht ganz. Und so weiter und so fort. Und genau, das hatte ich mir als eine der Sachen aufgeschrieben, die ich so überzeugend an dieser Serie finde, ist, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und man selber auch, weil man ist ja damit aufgewachsen, dass Geschichten genauso funktionieren, wie man sie kennt und dass sich manche Tropes immer und immer wiederholen. Und wenn man dann ein bisschen größer ist und älter ist, beziehungsweise mehr rezipiert hat, kennt man schon dieses, dass Leute genau damit spielen.
Also, ja, aber das meine ich ja. Und wenn die,
und dann,
wenn die damit spielen, dann ist es aber meistens nur, du kennst die Märchen, wo die Hexe böse ist, aber in unserem ist die Hexe gut und die Dorfbewohner sind böse. Und das ist so, ja, okay, ihr habt das Gegenteil gemacht. Das ist jetzt so einfallsreich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber hier ist echt, es ist immer was ganz anderes.
Genau.
Also,
und auch sowas, wo man gar nicht drauf
gekommen Beispiel, was ich
wäre.
Gesagt habe, gibt's in einer Folge so ähnlich schon
ja.
auch.
Ja, ja, ja.
Aber es ist dann in der, ich glaube, ist das die siebte Folge, die sechste?
Das ist die klingelnde Glocke, ne?
Das ja, ist die siebte Folge. Und da ist es dann doch schon wieder. Also ich habe nicht, also beim ersten Mal habe ich nicht damit gerechnet.
Ja, weil man vorher schon sechsmal reingelegt wurde. Man ist halt sechsmal davon ausgegangen, ja, okay, es war komplett anders, als man gedacht hat, obwohl man schon um die Ecke gedacht hat. Und dann geht man ja nicht davon aus, dass in der siebten Folge genau das ist,
aber
was du sagst.
Ich finde halt nicht reingelegt, weil es fühlt sich nicht an wie reingelegt. Man fühlt sich nicht veräppelt an, weil man denkt so, ja, okay, warum habe ich das eigentlich geglaubt? Und
genau,
in die Falle tappt man ja genau mit den, eigentlich nur mit dem älteren Bruder Word zusammen.
Ja.
Der Kleine denkt, glaube ich, nicht so viel darüber nach.
Genau, über die, also genau, die Charaktere können wir uns auch gleich noch angucken, die sind auch wahnsinnig gut. Aber ich fand auch zum Beispiel an dieser Geschichte, die hatte ja mehr als das. Also, wir gehen in ein Haus, wir gehen davon aus, dass die alte Hexe eine Menschenfresserin ist. Und Word freundet sich dann auch mit der jungen Dienerin, die anscheinend von ihr hypnotisiert wird, um für sie zu dienen, an und versucht, sie dann auszutricksen. Und dabei stellt sich dann raus, nein, nein, die junge Dienerin war die Menschenfresserin und im Prinzip hat die alte Tante, also diese Hexe oder die eigentlich, also die Tante so aussieht Whisper. Auch, genau, Tante Whisper, alle versucht davon abzuhalten, indem sie die hypnotisiert hat. So, und jetzt denkt man ja, ja, okay, ja, das war ja easy, ne? Das haben sie ja jetzt genauso gemacht. Und dann werden das aber mehr Facetten so. Ja, sie hat's halt auch gemacht, weil sie Angst hatte, dass sie sie sonst verlieren würde. Sie hat im Prinzip sie dagelassen, weil sie gedacht hat, so, ja, die junge Frau wird mich ja verlassen, meine Nichte, sobald sie nicht mehr hypnotisiert wird von mir. Weil dann hat sie ja ein normales Leben. Und in der gleichen Geschichte werden dann noch andere Sachen aufgedeckt, also von den Nebensachen. Also da geht es dann darum, dass wir dann den Forstmann nochmal wiedersehen, weil das ein wiederkehrender Charakter und das Biest nochmal wiedersehen, das ist ein wiederkehrender Charakter. Und da werden nur so an dieser eigentlich relativ einfachen Geschichte dann auch nochmal andere Sachen erklärt. Und dann geht es auch hauptsächlich auch darum, ja gut, wie spielen jetzt die beiden Charaktere miteinander und so. Es ist, ja, ich bin so ein großer Fan, ne? Aber weil das einfach so wahnsinnig gut erzählt ist. Das muss man halt erstmal schaffen. Man denkt ja immer so, ja, jetzt ist ja schon alles erzählt worden. Was willst du jetzt noch machen? Und dann kommen da so ein paar Animationsleute vorbei, die vorher sich ausgetobt haben bei Adventure Time und sagen, ja, gut, aber wir müssen ja nicht alles so machen, wie es klassischerweise ist. Und das macht einfach Spaß.
Ich finde auch total gut, dass man deutlich merkt, dass es immer nur auf diese 10 Folgen angelegt war. Es endet ja auch gar nicht in einem Cliffhanger. Es ist zu Ende erzählt. Sie kommen aus dem Wald raus. So viel sei verraten. Es ist auch, wie man später merkt, also das war für mich also die größte Überraschung in Folge 9.
Ja, es gibt sozusagen einen Twist. Jetzt sei die Frage, ob wir den erzählen sollen oder nicht.
Nein, müssen wir auch nicht.
Aber das war für mich damals schon ganz schön, da dachte ich so, ach, okay.
Ja, da dachte ich auch, spannend, okay, ja, aber voll. Funktioniert.
Genau.
Und auch da, ich fühle mich nicht so hinter das Glatteis geführt. Das ist einfach nur, eher ich bin Opfer meiner eigenen Wahrnehmung geworden.
Genau, ich bin davon ausgegangen.
Es wurde ja gar nichts gesagt.
Genau, dass es jetzt mal so ist. Jetzt habe ich so lange über das Erzählen gesprochen, aber ich habe noch andere Sachen, die ich richtig gut fand da dran.
Aber ich wollte noch auf was anderes hinaus. Ich finde nämlich auch noch total gut, dass die Folgen nicht einfach Folgen heißen, sondern Kapitel. Und so hat das wirklich was von, als würde man so ein ganz altes Märchenbuch lesen.
Ja, und auch immer so
So ein braunes, dickes, in irgendwas eingeschlagenes.
Ja. Es funktioniert
bei Oma
auch,
liegt.
Genau, weil die Bilder zwischen den Kapiteln sind auch so gemacht wie damals. Die Kapitel, da waren doch immer so Bilder über den Kapitel.
Ja. Und, ja gut, das haben wir jetzt in der Fassung. Wir haben halt die Fassung mit allen Folgen am Stück. Da ist das Intro außer beim ersten Mal immer rausgecroppt. Das versteckt den Charakter auch noch, weil das auch ziemlich cool ist.
Mm. Ja, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen. Ich finde, eine der besten Sachen an der Serie ist auf jeden Fall dieses Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und da spielt auch noch mit rein, wer ist gut und wer ist böse. Das wird halt nicht so, obwohl es ja eine Märchenstruktur hat und obwohl es komplett ein Märchen ist, tappen wir oft in die Falle, dass wir das viel zu früh für uns selbst entscheiden, wer gut und böse ist und das nachher nicht unbedingt wahr ist.
Naja, und ich glaube auch, was die Serie einmal klar macht, wir sind in einem dunklen Wald und wir wollen einfach, also mit den Charakteren einfach nur nach Hause. Wir hoffen, dass sie das schaffen, ja, ab Minute 1. Und wir treffen immer wieder auf gruselige Hindernisse mit denen zusammen. Und deswegen, alles ist erstmal irgendwie potenziell ja bedrohlich. Und deswegen ordnen wir sofort ein. Ist das jemand, der uns hilft, nach Hause zu kommen? Oder ist das jemand, der uns eigentlich wahrscheinlich das Verderben bringt?
Mm.
Und eigentlich ist es nie so einfach in diesem Wald.
Ja. Es wird übrigens das Unbekannte genannt. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild. Weil das ja auch ein Bereich ist, in dem, also so, das ist nicht das Böse wie im Märchen, sondern es ist halt das Unbekannte. Und bei das Unbekannte hat man ja erstmal eigentlich keine Wertung drin. Aber wie du schon sagst, die erste Reaktion ist, wenn mir etwas unbekannt ist, dass ich aufpassen muss davor, dass es potenziell eine Gefahr birgt, weil ich ja einfach nicht weiß, was passiert.
Ja.
Eine Sache, die ich auch noch richtig, richtig gut fand, war, ist, dass es immer dadurch, dass wir diese Bedrohung haben, die du schon gesagt hast, haben wir auch immer einen Grusel. Und da sind auch ehrlich gesagt auch noch weitere Sachen, die gruselig sind, weil die Serie auch möchte, dass wir das gruselig finden, ne? Das ist dann so gruselig gezeichnet oder ist eine gruselige Figur oder sonst was. Aber wir haben immer wieder auch zwischendurch dann Elemente, die einfach Comedy sind. Und die, also das liegt manchmal sehr nah beieinander und ist aber
in der erwähnten Folge, die du eben gesagt hast, mit der Laterne und dem Kannibalengeist, der sieht ja tatsächlich sehr, sehr gruselig aus und dann ist es ja auch sehr dunkel. Und sofort ist es so, keine Ahnung, das, was du als Zuschauer begriffen hast, aber der kleine Bruder fängt dann so an zu zählen, ach, ich dachte, die Tante ist der böse menschenfressende Geist, aber es ist denn echt die Tochter. Naja, wer konnte das kommen sehen? Steckt man nicht immer drin. Und dadurch wird diese Bedrohung so sofort genommen, weil das wirklich, also ich fand's auch gruselig.
Ja.
Sollen wir mal über die Charaktere reden? Hauptsächlich ja wahrscheinlich über Wood und Greg, aber natürlich auch über den Frosch und Beatrice und vielleicht Fred und den Forstmann ein bisschen.
Den Forstmann und das Biest vielleicht auch ein bisschen.
Ah, das Biest finde ich nicht so spannend, aber.
Naja, der ist ja nur so ein bisschen der Antagonist vom Forstmann. Genau, wir haben die beiden Kinder. Was würdest du sagen, wie alt sind die?
Word, der Ältere muss in irgendeiner Form Teenager sein, aber 15 vielleicht, wird der 14, 15, 16, sowas um den Dreh.
Vielleicht noch keine 16, aber, weil dann wäre er ja schon bei den Highschool Seniors und so wirkt er mir nicht, also diese.
Das wissen wir ja aber eigentlich nicht.
Genau.
Aber wir wissen ja auch nicht, in was er überhaupt ist.
Ja, ja.
Er trägt einen so roten, zwergigen Spitzhut und einen blauen Cape-artigen Mantel, wo er drunter eher komplett graue Klamotten hat. Aber der ist meistens so zu, dass er im Prinzip ein bisschen aussieht wie ein Kegel.
Ja. Dadurch sind die Kinder auch, die wirken einfach auch wie Märchenfiguren. Also, die sagen immer, sie haben sich im Wald verlaufen. Ich finde aber auch, sie könnten selbst in diesem Wald wohnen.
Genau. Und Greg, der kleine Bruder, trägt eine grüne Latzhose, darunter ein weißes Hemd. Er trägt eine Teekanne auf dem Kopf, eine umgedrehte Teekanne auf dem Kopf. Und er hat immer einen Frosch dabei, dem er, wo er in Folge 1 anfängt, einen Namen, da sagt er, der Frosch heißt Kätzchen, aber der Name gefällt ihm nicht, deswegen sucht er einen neuen Namen. Und deswegen. Und
Gerald hat sich alle aufgeschrieben.
Gibt er ihm die ganze Zeit immer Namen, also auch noch so ein Comedy-Element. Da sind nacheinander Word. Und weil das zu verwirrend war, dann Word Junior, George Washington, Benjamin Franklin.
Da nennt er ihn auch mehrfach einfach nur den Präsidenten.
Ja, Dr. Gurke, Greg Jr., Ronald und Jason Thunderbirker. Was dann der endgültige Name ist, den aber sogar Word dem Frosch gibt.
Ja, da ist er dann mit zufrieden.
Der perfekte Name für einen Frosch. Also falls ihr jemals einen Namen für einen Frosch sucht, Jason Thunderbirker.
Das ist es. Genau, was würdest du sagen, wie alt Greg ist?
6.
Ja, ne?
Vielleicht sogar jünger.
Weil der ist
angedeutet,
noch so,
dass er deutlich jünger ist. Es kommt ja auch an einer Stelle raus, dass sie Halbbrüder sind.
Genau.
Weil Words Mutter neu geheiratet hat.
Richtig. Und ich finde auch, der hat noch so was sehr Kindliches.
Ja.
Also noch nicht, fast noch nicht Grundschule. Deswegen, könnte ich so 5 oder 6, vielleicht eher 5.
Ja, und der ist eigentlich auch das hauptsächliche Comedy-Element.
Auf jeden Fall.
Der auf Bedrohungen auch oft gar nicht so reagiert, dass sie besonders bedrohlich sind. Weil, wie wir gesagt haben, oft werden die von uns, weil wir das vermeintlich schon kennen, auch nur als das wahrgenommen. Aber manchmal ist es einfach auch nur ein Mann in einem Affenkostüm.
Und das Unbekannte ist für ihn halt ja auch gar nicht bedrohlich, weil das Unbekannte für ihn immer nur heißt, dass er was Neues entdecken kann. Und das ist ja cool. Und er ist halt auch entsprechend naiv, also er lässt sich sogar auch so ein bisschen ausnutzen dadurch. Aber das ist eigentlich nie ein Problem für ihn, weil er dann immer das Beste draus macht. Also er hat dann trotzdem Fun. Egal, auch wenn ihm jemand reingelegt hat sozusagen und, weiß ich nicht, dafür gesorgt hat, dass er arbeitet, obwohl er nicht hätte arbeiten müssen. Und er denkt dann aber trotzdem, das waren die witzigsten Minuten. Und da muss ich sagen, ist diese Bruder-Dings, man würde jetzt denken, Kombination Teenager und 5-Jähriger, der super naiv fröhlich ist, wäre sehr viel anstrengender, weil dann der Teenager immer genervt ist. Aber ich finde, Word ist eigentlich echt noch sehr, sehr nett zu seinem Bruder.
Genau. Er ist ja auch gar nicht genervt, er ist ja viel zu sehr damit beschäftigt, selber ein emotional verängstigter Teenager
das,
zu sein.
Das stimmt, aber er ist häufig dann auch, zum Beispiel sagt er ihm nie, dass er dumm ist oder sowas. Sowas würde der gar nicht zu seinem kleinen Bruder sagen. Nee. Er sagt höchstens sowas wie, dass er dem das kurz erklärt, aber dann ist es auch okay für ihn. Und manchmal bewundert er ihn auch sogar ein bisschen dafür, dass er aus allem irgendwie einen Spaß rauskriegt und dass es ihm so gut geht. Also man hätte das deutlich fieser schreiben können, diese Bruderbeziehung.
Und da habe ich richtig Angst vor gehabt, weil Word wird im Original von Elijah Wood gesprochen, der das fantastisch macht. Und ich, im Deutschen, das kann ich mir gut vorstellen. Im Deutschen funktioniert das aber auch sehr gut. Ich weiß nicht, wer es war. Die Stimme kam mir total bekannt vor.
Ja.
Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, leider.
Ich muss immer so lachen, wenn ich Word habe. Du sagst ja, er ist jetzt halt so ein angsty Teenager. Für mich war der sofort so das Leiden des jungen Wärters.
Ja, schon ein bisschen.
Weil man ja auch irgendwie so, das hat so 19. Jahrhunderts-Elemente halt, die Geschichte. Und dann läuft da dieser Typ rum und rezitiert erstmal Gedichte und ist total in seinem sich selbst, also so, hat eine Sehnsucht nach irgendwas und er kann es aber auch nicht genau benennen, wonach. Also er hat eine Sehnsucht nach einer Frau, ja, aber auch das ist nicht alleine. Und
er ist ja auch total schnell verunsichert, weil er gar nicht an sich glaubt, weil genau. Er sich total uncool findet auch.
Und ist auch so wehleidig. Also irgendwann sagt er so, und willst du was machen? Er so, nein, ich suhle mich lieber in meinem Leid. Und ich bin voll bei Word. Also ich hatte halt auch so eine richtig hormonelle Pubertät und ich kann es halt zu 100% nachvollziehen, was er damit machen musste. Und ich glaube tatsächlich, dass es viele, die das gucken, auch verstehen können. Und er ist nämlich halt dabei ja nicht eine unsympathische Loser-Figur, sondern einfach so eine nachvollziehbare Figur. Er ist ja auch immer noch derjenige, der den Plan hat. Er ist auch noch derjenige, der die Gruppe führt.
Er weiß ja auch, er muss jetzt die Verantwortung haben.
Genau.
Weil sie treffen relativ früh, eigentlich schon in Folge 1, einen sprechenden Vogel, Beatrice.
Mhm.
Sie ist ein Blue Jay, habe ich nachgeguckt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie dieser Vogel auf Deutsch heißt, weil es sowas ganz Ungewöhnliches ist, weil es die halt hier in Deutschland nicht gibt. Aber ja. Es ein bisschen sieht so, wir haben erst gedacht, das ist halt wahrscheinlich eine Blaumeise.
Ja.
Und das könnte, oder ein Rotkehlchen. Halt irgendwie so, ein kleiner Singvogel. Und die sagt auch erst, sie kann sie wohin bringen, wo sie dann erfahren, wie sie aus dem Wald rauskommen. Aber ganz schnell stellt sich das, sie zögert das aus irgendeinem Grund immer wieder heraus und hat auch nicht so richtig Interesse dran. Und dann übernimmt der Word auch immer schnell wieder das Ruder.
Mhm.
Wolltest du noch irgendwas über Word und Greg sagen? Weil sonst würde ich nämlich auch gern was über Beatrice sagen. Die finde ich nämlich fast, glaube ich.
Ja, also ich finde, Greg ist tatsächlich, ist halt, wenn man ein bisschen Kritik machen will, ist er so sehr ein Comic Relief und so sehr auch nett und Dings, dass er sehr wenig Charakterentwicklung durchmacht. Aber ganz ehrlich, ist auch ein Fünfjähriger, ne? Vielleicht muss er das auch einfach nicht. Und deswegen ist Word auch manchmal der interessantere Charakter.
Aber er kann sich zum Schluss entscheiden, wie der Frosch heißen soll. Ich finde das schon ganz schön Charakterentwicklung.
Das stimmt, ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Ich nehme alles zurück. Erzähl mir was zu Beatrice.
Beatrice ist ein sprechender Vogel. Wir erfahren später auch, dass sie auch früher mal ein Mensch gewesen ist. Aber, und jetzt Mini-Spoiler-Warnung, aber sonst erzählen wir auch immer viel mehr. Beatrice will die beiden nämlich zu einer Hexe bringen, die gesagt hat, sie soll ihr zwei verlorene Seelen bringen, damit die Diener hat, weil sie von der Hexe dafür im Gegenzug eine Schere kriegt, mit der sie den Zauber auflösen kann, der auf ihr und ihrer Familie lastet.
Und eine sehr großköpfige Familie.
Genau.
Und sie ist wohl schuld, dass diese schuld ganze daran. Familie verwandelt ist in Singvögel.
Und sie macht das erst, ist sie relativ skrupellos. Sie sagt, ja komm, wir gehen zur Hexe Adelaide, kein Problem, hier geht's lang. Und sie lernt dann gerade auch, also Greg kann sie, glaube ich, von Anfang an ganz gut leiden, aber Word findet sie so ein bisschen komisch halt. Und dann lernt sie den kennen und dann zögert sie immer, findet sie immer mehr Gründe, warum sie die auf gar keinen Fall zu Adelaide bringen kann. Ja. Dann ist das doch und dann wird sich auch nochmal verkracht. Aber auch da, sie möchte die nicht mehr dahin bringen, tut's dann aus Versehen quasi doch. Aber zum Schluss ist doch wieder alles gut. Und sie kriegt sogar zum Schluss die Schere.
Und wir, genau, jetzt hast du es schon angedeutet, wir sehen also auch wieder, dass sie ein Mensch wird. Und da sehen wir nämlich, dass sie ein junges Mädchen aus dem 19. Jahrhundert ist. Und dafür finde ich sie extrem mutig in dieser Serie. Das wird jetzt gar nicht so richtig rausgestellt, aber sie ist halt alleine unterwegs, um diese Sachen zu finden. Und sie begibt sich auch immer wieder in gefährliche Situationen, um das zu machen. Und das finde ich ganz schön cool.
Dann haben wir noch als, gut, der eine wichtige Charakter aus der Party, der noch dabei ist, ist der Frosch natürlich.
Ja.
Aber das ist wirklich literally ein Frosch. In der einen Folge, wo die auf dem Froschdampfer sind, kann er singen. Aber ansonsten ist er einfach nur ein ganz normaler Frosch, der dabei ist. Deswegen gibt es über den nicht viel zu sagen. Und dann haben wir noch den Forstmann, der öfter vorkommt.
Genau. Der ist ein bisschen so im Hintergrund, weil wir ganz lange nicht wissen, ist er gut, ist er böse, was ist denn jetzt mit ihm? Wir wissen die Motivation nicht. Er taucht aber immer wieder auch an den Orten auf, wo die sind. Beziehungsweise, so würde ich es gar nicht sagen, er ist halt immer in diesem Wald unterwegs und wir können überhaupt gar nicht sagen,
eine bestimmte Art Bäume in dem Wald.
Und wir könnten überhaupt nicht sagen, wo die jetzt herlaufen, ehrlich gesagt. Die könnten auch zickzack durch den Wald gehen und deswegen immer wieder aus Versehen über den Forstmann stolpern. Das heißt, ich würde ihm gar nicht so sagen wollen, dass er die jetzt verfolgt oder sowas. Der, genau, wird die ganze Zeit von dem Biest beschattet, im weitesten Sinne. Und da kommt auch nochmal, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen es gar nicht erzählen. Es ist aber eigentlich auch eine ganz interessante Nebengeschichte. Der ist
eine Art Pakt mit einem Teufel eingegangen und muss jetzt etwas tun, das ihm gar nicht liegt oder wo er erst gar nicht so richtig die Konsequenzen erahnen konnte, aber jetzt so langsam das rausbekommt und jetzt versucht, mit sich selber klarzumachen, wie er jetzt mit der Schuld, mit der er sich beladen hat, umgeht, womöglich.
So viel kann ich aber auf jeden Fall verraten. Es gibt ein Happy End. Ich finde das wichtig zu wissen, wenn man das mit Kindern guckt oder auch nicht. Das heißt, alle diese Stränge werden positiv ausgelöst. Und es ist auch nichts, nichts wirklich Gefährliches oder sonst irgendwas. Die gefährlichste Szene ist schon das mit der Menschenfresserin und das haben wir gerade erzählt.
Ich finde, in der allerletzten Folge wird noch einmal ganz kurz sieht man das Biest erhält, weil das steht ja immer im Schatten. Und einmal ganz kurz sieht man, wie die Lampe darüber fährt. Wirklich auch für den Bruchteil einer Sekunde und sieht echt creepy aus, haben die super gut eingesetzt, dass die es nie wieder zeigen, weil das muss designtechnisch auch echt Arbeit gewesen sein.
Ja.
Und dann, das kann nicht mal 10 Frames dauern, wie lange man das sieht.
Ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Ich könnte nur sagen, dass es unangenehm war. Und das ist halt, wie gesagt, es ist wieder wahnsinnig gut gemacht. Also da wissen einfach die Leute, wie sie es machen, ne?
Ja, auch sich trauen, dieses gute Design. Aber nee, das funktioniert eigentlich nur richtig gut, wenn wir es fast gar nicht zeigen.
Genau.
Was ein bisschen schade ist, aber halt effektiver, so.
Und es ist, immer die Silhouette, die wir da sehen.
Genau.
Ich habe vorhin schon angesprochen, weil wir es jetzt irgendwie so ein bisschen gesagt haben, das Design ist halt wahnsinnig gut. Das sind halt Leute, die da aus Adventure Time und Co. kommen. Ne? Das sind gute Leute. Das sind die besten Leute wahrscheinlich mit, die in Amerika an so Animationssachen gearbeitet haben in den letzten Jahren immer. Und weil die halt so ein bisschen aus einer Tradition kommen, wo die das nicht alles so... Die haben schon so ein bisschen diesen Cartoon Network-Style.
CalArts, wie der heißt, habe genau. Ich jetzt gerade gelesen.
Aber die werden immer weird, also absurd halt.
Ich finde ja aber, und ich meine das nicht despektierlich, aber so Serien wie Adventure Time oder auch Steven Universe sehen ja fast ein bisschen krakelig aus.
Genau. Und reduziert, ne? Designtechnisch reduziert.
Und das hat hinter der Gartenmauer nicht, weil allein die Hintergründe sind ja wirklich sehr, sehr detailliert auch.
Und trotzdem ist es schon relativ abstrakt und es wird aber an einigen Stellen so in dieser Schule, Adventure Time und Co., wird es extrem absurd und das liebe ich ja auch immer. Also und auch das ist auch ein guter Moment für Grusel oder für Gags und deswegen funktioniert es in dieser Show auch so gut.
Ja, wir haben ja schon die eine etwas Disney-LSD-artige Traumfolge angesprochen. Die ist wirklich super, super lustig. Also allein von den Bewegungen her.
Ich finde das gar nicht gut. Ne? Da werden wirklich meine Disney-LSD-Traumata hochgeholt. Ne? Wenn ich es schon sehe, ist mir unwohlig.
Ich finde das schon lustig, wenn die dann so dieses hoch und runter bewegen, Mickey Mouse in diesen alten Cartoons gemacht hat. Mochte ich.
Nee, mag ich gar nicht. Kann ich nicht sehen. Ich weiß auch nicht.
Wolltest du denn noch irgendwas sehr Allgemeines sagen?
Ich glaube, ich bin relativ durch mit meinen Sachen, weil jetzt würde ich höchstens dich noch fragen, was deine Lieblingsfolge war.
Das hätte ich dich jetzt natürlich auch gerne gefragt. Ich kann gern anfangen.
Ja.
Meine ist auf jeden Fall nämlich die zweite tatsächlich. Das große Kürbisfest.
Ja, ich weiß nämlich nicht, ob ich das nicht auch gesagt hätte. Ja. Sag mal, warum?
Weil ich die Idee total gerne mag. Das ist, die kommen in ein Dorf, weil die ein Schild sehen und dann denken, sie können in dem Dorf ja fragen, wie man hier rauskommt. In dem Dorf ist da niemand und dann hören sie aber aus der Scheune Musik und da sind nur lauter sich bewegende Kürbisse. Und dann, ja, das sind hier so Leute, die sind angezogen und dann so, oh, aber was ist, wenn das irgendein komischer Kürbiskult ist? Und die fragen auch, was mit denen los ist. Und dann ist dieser ganz große Kürbismensch, der sich auf einmal bewegt, der mindestens 3 Meter groß sein muss. Und den dann vor, wo ihr seid hingekommen, ihr seid auf unsere Ernte getreten, ihr habt was geklaut, ihr habt unsere Party gestört. Wir müssen euch verurteilen. Und dann so, oh nein. Und dann, wir verurteilen euch zu ein paar Stunden Feldarbeit. Und dann ist auch so, okay, das ist alles. Und dann machen die das halt. Und währenddessen kommen denen dann wieder Zweifel und die denken so, oh nein, die haben jetzt nur dafür gesorgt, dass wir unsere eigenen Gräber schaufeln. Aber nee, tatsächlich nicht. Weil es stellt sich dann raus, diese Kürbismenschen sind einfach alte Skelette, die dann Kürbisse anziehen, um nicht so skelettartig auszusehen. Und Wood und Greg haben einfach 2 Skelette ausgegraben bei ihrer Feldarbeit.
Und genau, und die kommen dann dazu, also die Skelette feiern dann mit denen zusammen. Ja. Und es ist wirklich witzig, weil man die ganze Zeit denkt, oh, man ist super schlauer als Erwachsener. Klar sehe ich jetzt schon, dass das ein Kult ist. Und dann denkt man auch so, ja, okay, aber dann ist das irgendwie so ein Todeskult vielleicht auch, weil die das alles so dahin deutet.
Sie bieten ja Word auch an, ob er bleiben möchte, aber er sagt ja sehr, sehr deutlich nein.
Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist die Folge 9 und wir haben ja jetzt ein bisschen fast entschlossen, dass wir wahrscheinlich nicht über die reden.
Ich finde, wer es jetzt, also wen das jetzt interessiert, das kann man wirklich gut gucken mit Kindern. Ich würde sagen, wir können ja jetzt einmal sagen, für wie altersgerecht wir das halten. Weil über Folge 9 reden fände ich auch ganz spannend.
Ja, ne? Ich glaube, dass man das...
Ich finde es total schwer.
Ab der Grundschule gucken
das
kann.
Das dachte ich auch die ganze Zeit.
Und dann kam aber so ein, je nachdem, wie das Kind drauf ist.
Und dann kamen so ein paar Sachen, wo ich dachte so, oh, okay, das ist auch doll gerade.
Ja, ja, genau, wie das Kind drauf ist. Für viele vielleicht erst Ende der Grundschule, für manche auch schon vielleicht in der 2. Klasse.
Ja, ich glaube, weil, gut, man sollte das ist eine super gute Herbstserie, die macht super gut Herbststimmung. Wir besprechen die nicht umsonst auch in Halloween. Die ist nicht nur eine gute Halloween-Serie, die ist wirklich auch eine gute Herbstserie.
Ja.
Die macht total gutes Herbstfeeling, dazu eine Tasse heißen Kakao, fantastisch. Und weil die immer im Oktober läuft, vielleicht Anfang 3. Klasse, ist ja, also man sollte die wirklich im Herbst nämlich gucken. Mhm. Dafür ist sie
ideal. Und je nach Kind dann. Ich habe gerade überlegt, weil die 5-Klässler sprechen mich immer darauf an. Ich habe so eine Trinkflasche, da ist der eine von Gravity Falls drauf. Und die haben das alle immer schon gesehen und finden das super.
Ja.
Und da, ich würde sagen, wenn die Gravity Falls sehen können, genau, dann können die auch die Serie gucken. Das ist eine ganz andere Art von Serie und gleichzeitig aber auch irgendwie ähnlich, weil es ähnliche Motive hat sozusagen. Aber ja.
Und dann können wir jetzt über Folge 9 gerne reden.
Genau.
Du hast eh schon eben ein bisschen was aus Versehen verraten.
Vielleicht.
Mit der Highschool, da wollte ich dir
ja, genau,
habe ich schon versucht, mit Blicken dich zu bremsen.
Habe ich ja dann auch. Ich bin ja dann gebremst worden. Also, in der Folge 9 springen wir nämlich nochmal zurück und gehen an den Anfang der Geschichte und auch an den Ende der Geschichte. Und zwar sehen wir nämlich dann, dass die beiden...
Das spielt einfach in der Jetztzeit.
Genau, in der Echtzeit sind. In der Echtzeit ist also irgendwas zwischen 60er oder 80er Jahre, keine Ahnung.
Ich würde sogar sagen, das spielt wirklich dann, wann die Serie gemacht wurde. Was spricht denn dagegen, dass das...
Weil der eine Kassette hat und so.
Ja, aber sie sagt ja, ich habe auch keinen Kassettenspieler. Er ist ja auch einfach ein Weird Kid. Er spielt ja auch Klarinette.
Ja, okay, könnte natürlich auch
sein. Er spielt Klarinette und schreibt Gedichte.
Ja, das ist wirklich
weird. Ich glaube, er ist einfach nur...
Das kann natürlich sein. im Endeffekt ist es egal. Es ist aber ein Jetzt und nicht das 19. Jahrhundert. So, das heißt, wir auf einmal sind wir im Kinderzimmer von Word und wir sehen, hä, okay. Und warum er so rumläuft und sein Bruder so rumläuft, ist, weil das sie Halloween-Kostüme genau. anhaben.
Die haben halt einfach beschissene Halloween-Kostüme.
Ja, aber Halloween-Kostüme. Und zufällig sitzt dann nachher, wenn die im Wald rumirren, sieht es dann so aus, als wenn sie selber Märchenfiguren werden. Also was heißt zufällig? Wie gesagt, gut geschrieben. Ja, und dann kommen in der ganzen, also im Prinzip Word sagt dann, okay, er ist verknallt in ein Mädchen, das kommt aber schon vorher immer raus und er will jetzt unbedingt diesem Mädchen, hat er jetzt eine Kassette gemacht mit Gedichten und Klarinettenstücken und die möchte er ihr geben. Und dann kommt er halt, wir lachen, weil es witzig ist, aber wenn man nachher, das ist auch einer der besten Stellen, aber das sage ich gleich. Also, er zieht also los mit seinem echt schlechten Halloween-Kostüm, trifft zufällig noch seinen Bruder, der sich nämlich gerade ausnehmen lässt von einer alten Dame.
Sie hat mir für Gartenarbeit Süßigkeiten gegeben. Grey, es ist Halloween, die kriegt man überall umsonst.
Aber ich habe doch Süßigkeiten bekommen. Außerdem hat die Gartenarbeit Spaß gemacht und sie hat mir eine Weisheit fürs Leben gesagt. Nichts bekommt man umsonst. Okay. Jedenfalls geht er dann zu einem Football-Platz, wo gerade ein Footballspiel ist, anscheinend von der örtlichen Highschool, auf der er ist. Und dort trifft er dann ein paar Mädels und dann hat er aber auch schon die Kassette in der Hand. Und Greg outet ihn dann, dass er diese Kassette ja in Sarah geben will und auch schon ganz lange verknallt sei in Sarah. Und dann machen die sich halt kurz lustig über ihn und nehmen ihm dann die Kassette ab und sagen,
aber ja, eigentlich okay, auch nicht so richtig. Nee, die sind schon, die so, necken den so ein bisschen.
Genau,
die sind ja nicht,
oh,
mal,
verliebt,
die sind ja nicht mal besonders gemein.
Nö. Und sie sagen auch, okay, dann tun wir das Sarah in die Tasche. Also es geht voll klar eigentlich auch. Das stimmt. Das ist ihm jetzt also noch nicht ganz so peinlich, aber schon peinlich genug, weil ihm fällt dann wieder ein, dass da ja Klarinettenstücke und Gedichte drauf sind. Und dann denkt er, nee, muss ja vielleicht nicht sein, dass sie das jetzt hört. Vor allem entscheidet er sich nämlich anders, weil du hast den Namen gleich, die sagen, ja, aber dann musst du das unbedingt noch vorher machen, weil auf der Jason
Thunderburger
will heute Abend sagen, dass er dass er sie daten will. Und der so, ja, okay. Und dann denkt er sich, ach scheiße, gegen Jason Thunderburger habe ich keine Chance. Und das ist so funny, weil das hören wir die ganze Serie. Die ganze Serie, ja, hören wir gegen Jason Thunderburger keine und Chance.
Und man hat die ganze Zeit im Kopf, das ist irgendwie so ein cooler Typ. In der Folge so denkst du dann irgendwann, genau, das ist halt der, das ist auf jeden Fall ja der Quarterback so vom Football-Team. Und dann ist das halt so, der ist auch kleiner als Sarah und hat so einen Cardigan an und hat so eine ganz nasale Stimme. Aber der ist halt nett und lustig. Aber das wird man auch wieder mit seinen eigenen Erwartungen so verarscht. Weil natürlich nehmen wir an, das ist ein Jock. Aber nee, vielleicht muss jemand, den alle mögen, vielleicht kann der auch einfach nett und lustig sein. Tatsächlich, da habe ich mich wirklich richtig verarscht gefühlt.
Boah, da habe ich mich so erwischt gefühlt.
Genau, erwischt selbst, halt mehr, ne?
Ja, genau.
Und es hängt so, ja, okay.
Und dann gehen wir auf die Party, weil er dann doch noch die Kassette wegnehmen will, weil er jetzt keine, also hat er Schiss, dass der eine das sagt. Wir sehen übrigens Sarah nie, weil die ist so heavily geschminkt und in Kostüm. Wir können überhaupt nicht sagen, wie die aussieht. Wenn die irgendwo nochmal irgendwo vorkommen würde, wir könnten nicht sagen, das ist Sarah. Das finde ich auch witzig, das ist gut gemacht. Jedenfalls sehen wir dann überall nämlich immer wieder kleine Hinweise auf das Unknown. Wir sehen nämlich zum Beispiel auf der Party, in dem wir reinkommen, erstmal Leute in Kostümen von all den Sachen, die in dem Traum vom Wolkenland Greg gesehen hat. Oder die unterhalten sich vor der Party über ein Spiel mit alten Katzen und das haben die auch in der im Unknown gespielt. Das heißt, wir sind uns ab diesem Punkt gar nicht mehr so richtig sicher, was das Unknown jetzt ist. Ist es jetzt vielleicht, ne, was ist es, ein Fiebertraum oder sonst was, weil die Sachen
aber
kommen.
Aber wenn es
ja
einer ist, dann hatten Greg und Word den beide.
Genau. Es ist halt schwierig. Und dann, schafft es auf der Party nicht, die Kassette ihr abzunehmen, weiß aber, dass sie abends auf den Friedhof geht. Und verfolgt sie zu dem Friedhof und Greg outet auch wieder hier, dass er da ist. Und auch da wird er nie sauer oder so, ne? Das ist,
er ist halt
süß.
Verzweifelt.
Genau.
Es gibt eine Szene, da ist er schon einmal kurz so ein bisschen sauer auf Greg, aber Ja, nicht so wirklich.
Nee.
Und dann, so sauer, wie man auf einen Fünfjährigen halt sein kann. Richtig. Halt nicht so echt.
Und dann springt er nachher mit Greg über eine Garden Wall, also hinter der Gartenmauer, und landet dann dadurch im Unknown. Und dazu sage ich auch gleich noch was, aber wie er darüber springt, ist auch schon so funny, weil vorher ist die ganze Zeit so ein Polizeiwagen in der Folge rumgefolgt und hat immer so aus Gag so immer so Anweisungen gemacht, aus dem Polizeiwagen raus so, was? Ihr dürft es nicht. Scherz, es ist schönes Halloween. Und dann haben die auch nur so, dann kommen die mit dem Polizeiwagen angefahren und sagt so, was? Trefft ihr euch hier gerade auf dem Friedhof? Das dürft ihr aber wirklich gar nicht. Und dann rennen die Kinder alle ganz schnell weg und die so, Moment mal, Scherz, es ist Halloween. Und dann kriegen die Kinder das aber nicht mit und springen deswegen über diese Mauer. Und dann, was nämlich noch passiert ist, dass da hinter der Mauer ein Zuggleise sind und sie werden nämlich, da kommt ein Zug sehr schnell auf sie zu und dann sehen wir Cut, wie sie den Berg runterrollen und in einen Teich, bewusstlos in einen Teich,
Bach
fliegen, aus dem sie ganz am Ende sozusagen wieder raussteigen. So. Warum ich natürlich diese Folge ganz fantastisch finde, ist, weil das einfach, wie du schon sagst, man hat damals sich so erwischt gefühlt und jetzt, und das erklärt aber so ganz viel von der Serie und so weiter und so fort. Und es zeigt nochmal auf, wie die Erzählweise ist und es ist alles ganz fantastisch und sonst was. Aber es macht ja dann noch viel mehr diese Ebene auf, dass wir überhaupt gar nicht mehr wissen, was das Unknown ist.
Ja.
Wir haben das Gefühl, wir wissen es jetzt viel eher. Wir wissen, warum die so rumlaufen. Sie haben Halloween-Kostüme an und so weiter und so fort. Sie sind über diese Mauer gedingst. Ja, wir wissen, warum sie verloren sind. Aber wissen wir das jetzt wirklich?
Ja, was eben, ich wollte gerade sagen, was das gut macht, ist, ja, wir kriegen mehr erklärt, aber eigentlich wirft es nur noch mehr Fragen auf.
Genau.
Und Fragen, die man sich gar nicht so aktiv stellt, aber und deswegen, die auch deswegen nicht beantwortet werden müssen, weil manchmal nervt das ja, wenn Mysteries aufgebaut und nicht aufgelöst werden, aber das ist ja gar nicht so. Das ist einfach nur, warum ist das hier so? Das fragt man sich ja so im Hinterkopf.
Es könnte, ganz ehrlich, es könnte sein, dass sie gestorben sind. Und dass die jetzt im Jenseits rumwandeln oder so.
Ja, ich glaube, das ist aber nicht suggeriert.
Prinzipiell funktioniert es aber, weil der Zug, wir sehen, da ist ein Cut, bevor der Zug ankommt und so. Wir sehen nicht, ob der Zug sie
angefahren. Sehen die aber auch im Krankenhaus aufwachen. Sollen die das auch dann im Afterlife träumen oder was?
Ja, aber du weißt, was ich meine. Prinzipiell ist das alles erzählt theoretisch drin.
Wenn ich jetzt genervt klinge, ist das ist immer für mich die lameste Filmtheorie. So, der Twist ist, die waren die ganze Zeit tot. Und ich so, ja, nee, das war noch nie ein guter Twist, egal wo.
Also bei dem einen Bruce Willis-Film hat's funktioniert.
Nee, da ist der Twist aber auch nicht der. Der Twist ist, der ist am Anfang gestorben und deswegen ist alles so seltsam. Das ist auch immer, das ist gar nicht so oft ein Twist, aber das ist so oft so eine Fantheorie.
Ja, ja.
Und das ist immer das Lameste. So, könnt ihr auch einfach akzeptieren, dass Dinge weird sind?
Genau, aber es ist ja trotzdem schön, dass es aufgemacht wird, weil es ist noch eine Spielweise, wie man diesen Film betrachten kann, also find diese Serie betrachten kann.
Finde ich gar nicht, dass man das so
betrachten aber man kann ja zumindest.
Nee, da sperre ich mich immer gegen diese Fantheorie.
Stopp mal kurz. Aber was man ja definitiv machen kann, ist, wir wissen jetzt wirklich noch weniger, was los ist. Weil wie zur Hölle kann es sein, dass die Sachen in der Echtzeit vorher vorkommen und die dann da vorkommen? Dann muss es ja irgendeine, also was ist es? Was ist es, dass das beeinflusst?
Nee, aber dann ist doch der Traum wirklich schon noch, auch jetzt.
Ja, realistisch, klar.
Ja, aber warum muss es denn das Sterben sein immer?
Weil du jetzt ein persönliches Problem damit hast.
Nee, aber wir sehen ja auch, wie sie wieder im Leben sind später.
Was die Folge dann aber auf jeden Fall wieder interessant macht, ist dieser Übergang und dann Übergang in eine andere Welt. Und da sind wir natürlich wieder auch bei anderen fiktiven Sachen, die ich gleich nennen werde, welche Filme man noch empfehlen kann und die ich immer sehr gerne mag. Ich mag es einfach. Das ist eine gute Idee. Und das ist hier sogar noch besser eingesetzt in vielen anderen Filmen, weil es nicht am Anfang passiert, sondern weil es dann am Ende passiert und man dann direkt Bock hat, das Ganze nochmal zu gucken. Deswegen ist, glaube ich, die Folge meine Lieblingsfolge.
Ich mag sonst auch noch die, wie heißt sie, die Fahrt der Frösche oder so?
Nee, die finde ich gruselig.
Das Schlaflied der Frösche, ja, das finde ich auch eine gruselig. Fantastische Folge.
Finde ich richtig gruselig.
Ja, ist sie auch, aber die gefällt das mir. Die so gefällt richtig mir unangenehm. Sehr gut.
Und die, also guckt die mal, weil ihr werdet vielleicht gegebenenfalls die gar nicht gruselig finden, weil es sind einfach nur die ganze Zeit Frösche auf einem Dampfer und die singen. Ich finde sie mega unangenehm gruselig.
Und ich finde natürlich die LSD-Disney-Folge auch
gruselig. Nee, auch so gruselig. Ich glaube,
das wären meine Top-3-Folgen.
Ich finde sogar mit die lameste Folge, und das, aber ich mag sie sehr gerne, ist die verrückte Liebe, wo diese zwei Anwesen von den reichen Leuten.
Nein, das ist ein lustiger Gag.
Genau, weil, weil ich das irgendwie mag, ich das, die Vorstellung.
Ach, ich finde die auch
ich mag
gar nicht
die Vorstellung
lame.
Von riesigen Häusern auch. Also so große Häuser, dass du nicht mehr weißt, ist es eine Stadt, ist es ein Haus, ist es sonst irgendwas. Das gibt's ja ein paar Mal auch in Fiktion und das mag ich immer total gerne. So unendliche Räume sozusagen.
Wenn du jetzt nicht mehr sonst noch was über eine spezielle Folge sagen wollen würdest. Von uns gibt's auf jeden Fall für die Serie beide Daumen nach oben.
Auf jeden Fall.
Auch für Erwachsene alleine. Das muss man gar nicht unbedingt nur mit Kindern gucken.
Auf jeden Fall.
Und so wie sich das für mich gerade anhört, hast du doch einige fantastische Tipps, wenn man diese Serie sehr gut fand.
Also, was man auf jeden Fall machen kann, ist auch eine Halloween-Serie. Gravity Falls haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ist ein No-Brainer. Für mich ist das total Chihiros Reise ins Zauberland.
Mhm.
Weil genau, und allein nämlich, also weil ich könnte auch sagen, Alice im Wunderland ist es auch, klar. Es ist mehr Chihiros Reise ins Zauberland.
Labyrinth-Zauberer von Osman Gowais.
Ja. Aber es ist viel mehr Chihiros Reise ins Zauberland,
total.
Wegen der Folklore-Anteile auch.
Ja.
Weil da immer so auch was angedeutet wird, was dann gar nicht ist und so. Und es gibt übrigens auch mehrere, man sieht der Serie an, dass sie davon beeinflusst wurde. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, da spuckt so ein großer Wolf was aus und dann ist er wieder ganz normal. Das passiert halt bei Chihiros Reise zum Beispiel auch. Oder
ist das nicht eher Prinzessin Mononoke, was du gerade?
Nein, hast? ich meine den.
Ach, du meinst den
das Ohngesicht und der schluckt den Frosch. Und wenn er den wieder ausspuckt, ist alles okay. Genau. Und wir haben ja schon gesagt, die Hexe Yubaba wird ganz eindeutig auch ange. Also das sieht man einfach, dass das davon beeinflusst ist. Ja. Deswegen wollte ich das sagen. Hast du noch mehr?
Ja, Gravity Falls wäre für mich auch jetzt so ganz das Naheliegendste. Ansonsten ist halt das Ding, das ist relativ einzigartig, diese Vermischung von so Grimms Märchen, amerikanischer Folklore. Wüsste ich jetzt nicht, das wurde entweder, wenn dann ganz lame, in so ganz blutigen Horrorfilmen verarbeitet meistens.
Ja, oder in so Serien wie...
Ja, mir würde da am ehesten ist mir auch eingefallen, aber das habe ich nie so ganz gesehen, weil dafür sind wir, glaube ich, ein Müh zu alt, Simsala Grimm.
Ja.
Ich weiß, und da weiß ich gar nicht, ob ich die empfehlen würde oder nicht. Ich glaube, ich habe mal ein, zwei Folgen, als ich kleiner war, gesehen.
Meine Schwester hat es gerne geguckt.
Ja.
Das heißt natürlich nicht, dass es gut ist. Ich kann nur sagen, dass sie es gerne geguckt
hat. Aber das wäre jetzt so das Einzige, was so ein bisschen, auch was mir einfallen würde, was so diese Märchen neu denkt. Ich habe irgendeine, auf Netflix irgend sowas auch gesehen, wo die auch so zwei Geschwister, ein Junge, ein Mädchen, die laufen so weg und begegnen Märchentropes, aber die fand ich auch nicht gut. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlimm, dass es mir nicht mal einfällt, wie es heißt. weil das halt auch so die Twists sind dann so erwartbar, wie ich gerade gesagt habe. Und hier ist das irgendwie schlau gemacht und der Artstyle ist schön. Da ist richtig viel Gedanken reingeflossen. Weiß ich nicht, was nicht so viel damit zu tun hat, ist, man kann sich eigentlich alles angucken, was eine Zeit lang die Adventure Time Leute, also nicht selber, aber es gab total viele Leute, die haben da gearbeitet und dann an eigenen Shows mitgearbeitet. Also Adventure Time kann man sowieso immer gucken.
Steven Universe.
Dann Gravity, ich glaube Alex Hirsch hat auch mal kurz bei Adventure Time gearbeitet.
Ja, ich glaube,
das hat man mal nachgeguckt. Aber dann OKKO, Let's Be Heroes, auch gut. Dann, wie heißt das mit die beiden, die im Park arbeiten?
Ja, habe ich vergessen.
So ein Waschbär und ein Specht.
Ja. Ist nicht sogar auch
We Bear Bears,
genau.
Also da kann man wirklich mal ordentlich zu lang. Alles fantastisch. Und das waren inzwischen so viele auch. Die haben echt eine Zeit lang so den Animationsserienmarkt umgekrempelt. Also hat auch wieder ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, weil niemand mehr so richtig originelle das einkauft.
Ja, oder nur noch für eine Staffel, ne?
Und in Deutschland immer alles sowieso auf Deutsch fast unmöglich zu kriegen. Hm. Ich wüsste nicht, wo man im Moment Adventure Time auf Deutsch gucken kann, außer auf dem Sender Cartoon Network, wo es ab und zu noch ausgestrahlt wird. Aber Das ist auch eine Serie, da willst du nicht 2 Tage warten, um eine 10-Minuten-Folge zu gucken und bis die nächste kommt.
Ja.
Das ist halt wirklich eine Serie, da kannst du auch mal 4 Folgen am Stück gucken. Und es hat nur 40 Minuten gedauert. Und deswegen muss man das eigentlich irgendwie vernünftig streambar verfügbar kriegen. Oder als DVD, die es auch auf Deutsch nicht gibt. Nervt mich ja total bei den ganzen Sachen. Ja, bringt mal Cartoon Network Deutschland. Bitte. Bringt doch mal euren Katalog einfach als Boxen raus. Was ist los?
Ja, als ob die keiner kaufen würde.
Ja, macht Limited Editions meinetwegen.
Ja.
Aber und druckt mal so 3000 Stück. Die kaufen euch Leute ab. Wenn ihr jetzt eine Box rausbringt, eine Blu-ray-Box mit allen 10 Staffeln Adventure Time und den 4 Minifilmen danach.
Könnt ihr auch zu richtig viel Kohle verkaufen.
Genau,
ey.
Dann verkauft die mal für irgendwie 150 Euro. Die wird euch abgekauft. Wenn ihr die deutsche Tonspur noch oben drauf legt, umso besser.
Ja. Ja, die deutsche Tonspur wäre schon auch relevant. Das wollen
und
die Leute
hier,
auch ihren Kindern zeigen.
Ich bitte wirklich darum, bei Hinter der Gartenmauer, bringt mal irgendwie eine deutsche DVD. Es ist ja schön, dass ich die umsonst auf YouTube gucken kann, aber wenn irgendwann entschieden wird, Cartoon Network, dass die das nicht mehr machen,
ja,
dann kann man die quasi nicht mehr gucken. Dann ist das Lost Media. Mhm. Und das ist so komisch. In Amerika kann man die schon nicht mehr streamen, das ist verrückt.
Ja, und das ist so, also das wäre ja richtig, richtig traurig. Und was wir alles erhalten im Gegensatz dazu, ne? Da sind diese ganzen Direct-to-DVD Geschüssels, die ich umsonst in Prime zu 1000-fach reingespült kriege. Die kann ich noch gucken, oder was? Und dann so eine fantastische Serie. Die leider nicht. Herzlichen Glückwunsch. Also.
Noch kann man's ja gucken.
Ja, ja, aber trotzdem. Ja, naja.
So. Es gibt ja auch so Seiten, habe ich mal gehört.
Was? Ich habe
noch
nie gehört.
So Videos auch runterladen kann. Ich möchte dazu nicht aufrufen, aber ich möchte sagen, dass es die gibt. Und damit hätte ich...
Hast du schon runtergeladen? Okay.
Und damit bleibt uns nichts mehr, als euch einen wunderschönen Herbstabend zu wünschen.
Einen schönen Schocktober. Mit den Kids.
Eine zweite
Oder
Folge.
Oder auch ohne.
Mindestens eine zweite Folge Schocktober-Spuktage schaffen wir bestimmt noch.
Ah, du sagst das so.
Damit habe ich uns jetzt einfach die Pistole auf die Brust
okay.
gesetzt.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.